Boah, eins wollte ich die ganze Zeit schon mal sagen. Seid ihr braun geworden?
Ja, danke. Jetzt gehe ich doch glatt als Südländer durch.
Ja, ich halte gerade meinen Arm neben Scarletts Arm und...
Ja, Scarlett ist noch brauner.
Jetzt sehe ich aus, sehen wir aus wie so ein Arm.
Jetzt sehen wir aus wie so ein...
Weil die Fee ist mega blass.
Ja, du hast deine Noblesse.
Meine Noblesse.
Willkommen zurück, oh mein Gott. Wir haben euch so vermisst.
Dritte Staffel.
Yay.
Das ist echt mega.
Krass, Alter.
Also das Ding angefangen haben, hätten wir nicht gedacht.
Dass überhaupt jemand zuhört.
Ja. Kommen neue Charaktere dazu? Ach so, wir sind ja keine Serie.
Nee. Ja, doch, es kommen aber neue Charaktere. Ja, natürlich. Ja. Ja, wir haben ja gesagt, ach, das machen wir nach dem Intro, oder?
Ja, erstmal Intro. Wie ging denn das nochmal? Intro!
Queer and Nerdy, der Podcast über Fandom, queeres Leben und die Nerd-Szene. Und hier ist euer Trio Infernale. Fairy, das Chibi, die zeichnende, zockende Erdbeerfee mit der Lizenz zum Cosplayen. Yama, der Seme, dynamischer Digi-Ritter, autistischer Autor und Hüter der Podcast-Uke. Und last but not least, Scarlett, die Diva, Lord of the Strings, der Instrumente sammelt und lieber Mozart statt Mainstream hört.
So ging das, genau.
Ah, fast verlernt.
Ich hätte schon fast vergessen, wie sie unser Intro anhört.
Krass.
Ja.
Wie lange waren wir jetzt in der Sommerpause? 3 Monate?
3 Monate.
Ja.
Ja, brauchten wir aber auch. Ja. Brauchten wir. Dringend.
Und Urlaub war auch dringend notwendig.
Oh ja. Ich habe sehr viel gearbeitet. Also am Schluss waren es wirklich 6 Tage Wochen am Stück, also hintereinander, mit einem Tag Pause. Die beiden hier, die haben mich nur noch gesehen zum Pennen. Also es war so, Zombie.
Morgens ist raus aus dem Schlafzimmer. Abends rein. Zwischendurch mal duschen und essen und ja, das
war's dann eigentlich auch, ja, genau. Und dann, oh, Urlaub. Urlaub. Dieses Wort. In den Norden. Der Sonne hinterher. Hey, oh, was geht? Hey, so
ja,
schön.
Wir waren nicht im Süden, wir waren im Norden.
Und es war traumhaft schön. Fairy hat schon alle Urlaubsbilder gesehen.
Das war mega toll.
Ja, nächstes Mal fahren wir zusammen in Urlaub, vielleicht.
Ja, vielleicht.
Also bis auf die Dogge, die bleibt hier.
Genau, die Dogge, die
Bill. Ja, Theoderich.
Theoderich, ich vergesse immer den Namen.
Ja, du sagst auch immer nur, ey, Hund.
Hund, was?
Hund, nicht aufessen.
Aber ich habe auch was Schönes gemacht, ich war im Zoo.
Ja, cool.
Ich war im Zoo. Ich
hier
hab
im Tiergarten?
Ja, ich habe den Delfine gesehen, der ist voll mega. Aber es war mega überfüllt, das war richtig ätzend.
Ja, das ist blöd, wenn es zu heiß ist. Da muss man gehen, wenn es bewölkt ist. Und
es war bewölkt, es war mitten in der Woche und trotzdem war es voll.
Ja, gut, weil Ferien waren.
Ja. Ja,
klar.
Und dann immer Eltern mit ihren ganzen Kindern heimgehen.
Ja, die lieben Kleinen.
Also ich habe kein Problem mit Kindern. Ich finde Kinder cool.
Man kann sie alle haben.
Ich habe auch kein Problem mit Kindern. Ich könnte nur kein ganzes essen. Nein, Spaß. Nein, ich mag Kinder. Also ich sag mal, Kinder sind halt Kinder. Wenn man sie halbwegs erziehen kann, ist das meiste Problem sind eigentlich die Eltern. Aber heute soll es nicht um Kinder gehen. Darüber reden wir bestimmt auch nochmal irgendwann.
Nein!
Nein, über diese Frage, die jede Frau irgendwann ab 30 gestellt kriegt. Wann bist du endlich schwanger?
Niemals!
Wann kriegst du ein Baby? Ich brauche kein Baby, ich bin Baby.
Oh, oh Gott. Du hast deine Wassermelone getragen.
Ich habe meine Wassermelone getragen.
Jetzt haben wir das auch abgearbeitet.
Ja,
das dümmste Zitat der Welt.
Ja, wenn du nervös bist und nicht weißt, was du sagen sollst, dann rutscht dir so eine Scheiße raus, wenn da dieser gut aussehende...
Oh, Patrick Swayze war schon heiß.
Ja, der war schon...
Ja.
Also ich weiß nicht, was immer alle an dem fanden. Ich fand den jetzt nicht so toll.
Doch, also der war der einzig gut aussehende im ganzen Film. Der ganze Rest sah doch noch schlimmer aus, oder?
Also ich
wie mit John Travolta in Grease. Die sahen auch alle kacke aus. Der Einzige, der da drin gut aussah, war er.
Schlagt ihr mich, wenn ich zugebe, dass ich Dirty Dancing unglaublich langweilig fand?
Nö, ist okay. Ist halt ein 80er-Jahre-Tanzfilm.
Wir schlagen dich nur, wenn du Titanic ultra langweilig fandest. Dann schlagen wir dich.
Dann sage ich einfach nichts.
Genau, sag
einfach
nichts. Also irgendwann kommt der Witz raus. Was machen Fairy und Scarlett auf dem Ozean des Atlantiks? Die suchen Leonardo DiCaprio. Leo, bist du noch, ist hier noch irgendjemand am Leben? Oh Gott. Leute, was machen wir heute?
Du hattest was angekündigt von neuen Charakteren.
Ja, genau. Und zwar haben wir gesagt, dieses Jahr, in dieser Staffel 3, machen wir natürlich unser Format, weil das hat keiner gesehen. Ferry hat gerade 3 ins Mikro gezeigt. Ich bin sicher, es kommt bei euch an. Ja, jetzt war die Mind Connection da. In dieser Staffel haben wir gesagt, wir machen natürlich unsere Serie Queerness in Medien weiter. Logo, wir haben ja erst Bücher und Papyrusrollen und Bücher und
Steintafeln
und Bücher.
Wir können noch ein bisschen mehr zu Filmen und Serien machen.
Ja, da hatten
und
wir ja noch
nichts. Und zu Computerspielen.
Ja, das fehlt ja noch alles. Mhm. Und wir machen aber ganz viel Interviews.
Ja, also, wir hatten in der ersten Staffel ja schon einiges an Interviews. In der zweiten Staffel haben wir uns dann eher auf Themen konzentriert, die uns selber betreffen. Und eben dadurch auch, und jetzt haben wir uns halt gedacht, dritte Staffel, laden wir wieder mal ein paar mehr Leute ein.
Richtig, weil die ganze Zeit nur über uns selber labern. Ja, können wir gut.
Ja, sind wir sehr gut
drin. Aber wir dachten, vielleicht möchten ab und zu nochmal andere Leute zu Wort kommen.
Denn unser Podcast ist eine Plattform.
Richtig. Alles, was wichtigen, queeren und nerdigen Themen entspricht.
Richtig.
Und heute haben wir zu Gast den queeren Autor. Also er ist auch wirklich queerer Autor. Er sagt, er ist schwul und von dem her kann man ihn durchaus als queeren Autor zählen. Queeren Autor von Queerer Fantasy. Also er schreibt queere, fantastische Geschichten. Und die sind wirklich fantastisch. Ich habe sie schon angefangen zu lesen. Schreibt auch Märchen übrigens, by the way. Dunkle Märchen, so ein bisschen düster. Das wäre was für dich.
Ja, sehr coole Sache.
Das wäre was für dich. Erzählt er uns gleich im Interview. Christian Handel, wir haben ihn interviewt. Und natürlich wollen wir euch die Ergebnisse nicht vorenthalten. Viel Spaß damit. Dann sagen wir Hallo heute vom Interview mit dem queeren Fantasy-Autor Christian Handel.
Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Wir freuen uns, dass du Zeit gefunden hast.
Auf jeden Fall.
Erstmal zu dir selbst als Person. Habe ich das richtig präsentiert, dich als queeren Fantasy-Autor?
Das kannst du schon so sagen.
Oder als Autorin queerer Fantasy? Das ist jetzt die Frage.
Das passt beides. Ich bin ja selber schwul und ich schreibe auch über queere Personen in meinen Fantasy-Stoffen. Ich schreibe überwiegend Geschichten, in denen auch queere Figuren die Hauptrolle spielen, nicht ausschließlich. Also es kommt auch vor, dass sie nur, in Anführungsstrichen, nur eine Nebenrolle spielen. Das hängt halt immer darauf an, was man gerade für eine Geschichte auch erzählen möchte.
Mhm. Okay. Es ist cool, wie gesagt, es ist mega cool, dass du heute Zeit hast. Wir haben wir haben dich zum Teil verfolgt auf Instagram, also ich dich mit meinem privaten Account und dann natürlich auch mit unserem Podcast und fand's halt auch schön. Ja, du hast da bist da sehr präsent und hast da auch mit wie sagt man, mit Gewinnspielen oder eben auch mit einfach mit coolen Blogposts für ja, so ein bisschen für Aufmerksamkeit gesorgt, sowohl für natürlich für deine Bücher. Also gerade beim letzten ist es mir Rowan und Ash war das,
ja.
Glaube ich. Aber eben auch für ein Hey, hier bin ich und ich schreibe queere Fantasy. Das gibt's auch noch.
Das ist ja tatsächlich auch so eine Frage, die man sich als Autor stellt, wie man sich aufstellt oder als Autorin. Und ich hatte das große Glück, dass ich damals, als ich meine erste Novelle veröffentlicht habe im Drachenmond Verlag, Rosen und Knochen, das ist so eine düstere Märchenadaption von Hänsel und Gretel. Und darin spielen zwei Dämonenjägerinnen die Hauptrolle, die sich Schneeweißchen und Rosenrot nennen, aber keine Geschwister sind, sondern ein lesbisches Liebespaar.
Ach, wie cool.
Und ja, irgendwie.
Mal auf meine Leseliste.
Ja. Ich habe mich irgendwie gefragt, warum heißen die im Märchen irgendwie alle so Schneeweißchen, Rosenrot, Rotkäppchen, Blaubart und dachte mir, ach, das sind doch bestimmt irgendwelche Decknamen, damit nicht jeder sofort erkennt, wer dahinter steckt.
Geheimagenten.
Geheimagenten, ja, es hat so ein bisschen Buffy im Mittelalter, würde ich sagen. Naja,
cool.
Und da hatte ich das große Glück, dass da überhaupt niemand irgendwie drüber gesprochen hat, irgendwie, Mensch, die beiden sind lesbisch, geht das oder sowas. Das ist 2017 erschienen, das lief einfach durch und die Leute haben es auch sehr, sehr gut angenommen. Ich habe da auch hauptsächlich mich, ich sag mal, in der Werbung, man macht ja als Autor doch ein bisschen Werbung für seine Bücher, auf die Märchen-Fantasy-Liebhaberinnen und Liebhaber gestürzt. Das ist gar nicht so stark auf die queeren Leserinnen und Leser, die natürlich auch Und das lief. Und dann wusste ich, es soll ein bisschen autorenmäßig weitergehen und habe mich auch auf der Frankfurter Buchmesse damals mit einer Agentur getroffen. Mhm. Und das ist jetzt so ein paar Jahre her, aber darum geht's ja heute in unserem Podcast auch. Wie hat sich vielleicht der Markt verändert? Und da haben wir ganz offen gesprochen und da hieß es auch, Mensch, wir finden Queerness in Fantasy total gut und unterstützen das, aber wenn das der Protagonist, die Protagonistin ist, dann ist das schon ein bisschen ein Problem. Und da sind die Verlage noch sehr, sehr zögerlich, die Publikumsverlage, hieß es damals. Und das war auch damals so. Und das ist das, was ich meinte, man überlegt sich so, wie man sich aufstellt. Und dann hatte ich so den Moment, wo ich für mich überlegen musste, wie geht's weiter? Gehe ich sehr bewusst in diese queere Szene und mache das vielleicht auch als Self-Publisher oder passe ich mich so ein bisschen an und bringe das durch die Hintertür in den Nebenplots mit in meine Geschichten rein, weil dass ich es bringen wollte, wusste ich auf jeden Fall. Und ich habe mich für so einen Mittelweg entschieden. Also ich habe für mich beschlossen, ich möchte einfach, ich bin selber schwul und mir ist das Thema einfach auch wichtig und ich möchte ein queerer Autor sein und ich möchte auch, dass es so Geschichten gibt. Und habe dann in meinem ersten Jugendbuch, das ist dann in einem größeren Verlag erschienen, auch tatsächlich eine Geschichte geschrieben aus der Sicht einer heterosexuellen jungen Frau, die allerdings eine Nebenfigur trifft, die eine große Rolle spielt. Das ist ein junger bisexueller Mann. Mhm. Das war kein Problem und ich habe dann echt abgefeiert, als ich mit meiner Lektorin zu Abend gegessen habe, nachdem ich das Manuskript abgegeben hatte und wir uns darüber unterhalten haben, wie es weitergehen könnte und sie mich direkt gefragt hat, Mensch, hast du nicht Lust, auch was Queeres und vielleicht sogar in der Fantasy-Richtung zu schreiben? Und so ist Rowan und Ash entstanden.
Ah.
Tatsächlich ist der Markt und auch sind die Verlage teilweise mutiger und bereiter, als man es denkt. Beim Überreuter Verlag war es meine Lektorin, die mich da direkt gefragt hat und dann haben wir ein Konzept entwickelt und das muss ich auch ehrlich sagen, es gehörte dann ein bisschen Überzeugungsarbeit von ihr und von mir dazu, dass wir den Vertrieb, der in den größeren Verlagen ja auch eine Rolle spielt, auch davon überzeugen könnten, dass sie mit sowas in die Buchhandlungen gehen. Die waren da ein bisschen zögerlich.
Ja, das führt mich wirklich, du hast mir da quasi die erste Frage so ein bisschen aus dem Mund. Alles gut, nein, wunderbar. Aus dem Mund genommen eben, wie du dazu gekommen bist. Und das leitet aber so super über, finde ich, zu der Frage, findest du, dass der Markt, also der Buchmarkt, wir reden jetzt mal hier davon, wir sind, also unser Podcast heißt Queer und Nerdy. Ich kenne fast keine größeren Nerds als Buchmenschen.
Ja, Gott sei Dank, ich bin auch ein riesig, ja.
Einfach so. Du bist auch selber ein Nerd.
Ja, also ich sage immer, ich bin ein Geek, aber im Prinzip bin ich ein Nerd, genau.
Du sagst Geek.
Ich sag, warum auch immer, habe ich mir irgendwie.
Das war kein Problem. Ja, wie siehst du das? Ist der Markt, gerade der deutsche Buchmarkt schon, findest du, der wurde zu lange vernachlässigt, was das Thema angeht? Es kommt ja jetzt immer mehr und mehr. Ich spreche da aus meiner Erfahrung als Buchhändler. Ich habe meine Lehre 2015 begonnen und war 2018 fertig. Und muss sagen, also es kam immer mal wieder etwas, aber das waren wirklich so, konntest du an eine Hand abzählen, quasi. Auch wie viele Bücher davon stehen in einer, ich sag mal jetzt 0815 größeren oder kleineren Buchhandlung.
Also ich konzentriere mich jetzt mal stark bei deiner Frage auf die Fantasy, weil ich da mich halt einfach besser auskenne und ich finde es auch sehr schwer, den Buchmarkt da zu beurteilen, weil der ja aus ganz viel verschiedenen Segmenten besteht. Wir haben da auf der einen Seite zum Beispiel mittlerweile ja auch die Self-Publisher, dann haben wir den klassischen Buchhandel einfach noch und dann haben wir die Kleinverlage und die Großverlage und das ist schon relativ schwierig. Und dann haben wir ja eigentlich auch noch, ich sag mal, das, was drüben in Amerika passiert, was für uns einfach durch Instagram und Co. und einfach das Internet viel, viel präsenter wird.
Ja, sicher. Und auch durch die ganzen Übersetzungen auch immer wichtiger, weil das merkt man natürlich, dass viele Großverlage kaufen halt ein aus Amerika, was dort gut läuft.
Ach ja.
Und lassen's übersetzen. Wo ich mir denke, okay, ist ja viel guter Kram dabei, wo ich mir bedenke, hey, aber wir haben genauso tolle deutsche Autoren.
Ja, das ist auch eine lange Diskussion. Da
würde, glaube ich, zu weit führen.
Genau, führt zu weit. Genau. Zurück zu deiner Frage. Ich glaube, es hat sich tatsächlich schon ein bisschen was getan, aber da haben wir noch Luft nach oben. Ich betrachte den Markt auch so in einem längeren Zeitraum, weil ich einfach jetzt auch schon ein paar Jährchen alt bin und ich kann mich halt daran erinnern, als ich vor 15 Jahren irgendwie in dem Alter war, in dem jetzt meine Zielgruppe im Jugendbuch vielleicht auch ist und was ich da so gelesen habe, da hast du wirklich die queeren Figuren an einer Hand abzählen können, die mal im Fantasy vorgekommen sind. Und da hat sich jetzt Gott sei Dank viel getan, also gerade auch durch die Self-Publisher, die einfach gesagt haben, ich richte mich jetzt nicht nach dem, was ist so massentauglich, was muss im Buchhandel gut laufen, sondern wo finde ich meine Nische? Und das hat was gebracht und, wie wir es gerade gesagt haben, auch einige amerikanische übersetzte Romane. Ne? Also ich glaube auch so ein Roman wie, wir haben es nur drei Worte auf Deutsch übersetzt, also Love, Simon, was ja verfilmt wurde. Das war ja in Amerika auch ein großer Erfolg und das hat uns auch nochmal...
ganz großartiges Buch.
Ja, finde ich auch. Also ganz, das hat mir
wirklich richtig habe ich im Original gelesen und auf Deutsch. War, ich auch. War wirklich, wirklich gut.
Und das freut mich natürlich, dass die Leserbereitschaft mehr da ist und ich glaube, es wird sich mit getraut und ich glaube, aber es ist noch ein Prozess. Ich glaube auch, manchmal trauen sich die Verlage und dann ziehen vielleicht aus welchem Grund die Leserinnen und Leser doch nicht so mit oder es war dann doch nicht so gelungen oder. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, dass vor ein paar Jahren ist doch von Orgy Coldhurst ein Roman auf Deutsch übersetzt worden. Ich kriege den Namen nicht mehr direkt hin, aber ich weiß, dass da der Verlag sogar den Klappentext, sondern das Cover dann nochmal geändert hat, weil das erste Cover, da sah man wirklich zwei junge Frauen drauf, die ja dann auch das Liebespaar in dem Roman sind. Und das hat man dann so ein bisschen wieder runtergetont, weil es einfach, und das muss man halt sagen, dann wird immer der Verlag angegriffen, aber oft ist es dann halt einfach auch das Publikum, das dann nicht so mitzieht. Und ja, mal schauen, wo das Ganze hinführt. Wir werden halt als Gesellschaft grundsätzlich, glaube ich, offener und mutiger. Und da spielen auch ganz viele Serien und Geschichten eine Rolle. Aber ich glaube auch einfach die Bücher, die wir haben, die beweisen, dass es ein Publikum dafür gibt und dass das Publikum auch immer offener wird. Und ja, das macht mich glücklich.
Das ist schön. Das ist ein schönes Statement. Ja, ich habe es halt gemerkt damals, wie gesagt, im Buchhandel in der Zeit 2015 bis 18 war es halt noch relativ verschämt. Ich kenne es aus der Queer Fantasy, ja, durch Trudy Canavan jetzt als Beispiel, wo du halt in jeder ihrer Magierreihen, du hattest immer mindestens einen schwulen Nebencharakter mit eigenem Plot, aber er war halt eben nur ein Nebencharakter.
Ja,
das war genau. Man hat sich zwar gefreut, so hey cool, auch mal was anderes, aber es war halt so ein bisschen ihr Schema, ist okay. Und aber es ist halt schade, dass man halt so wenig wirklich auch queere Protagonisten, dass man es halt wirklich als das zeigt, was es ist. Eine Lebensform von vielen.
Und man muss ja dazu sagen, glaube ich, zu dem, was du sagst, dass ganz viele deutschsprachige Kolleginnen und Kollegen damals, vielleicht auch, weil sie es nicht durften, da ging es ja gar nicht so weit. Da hattest du ja noch nicht mal in Anführungsstrichen im Nebenplot queere Figuren. Also Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, aber...
Ja, wie du sagst, weil sie es nicht durften. Und das ist schade. Finde ich schwierig.
Ja, man kennt das von Serien immer ganz gut, wo du Plots und Charaktere hast, die queer sein könnten und wo du halt als Zuschauer dann dir überlegst, ist der Charakter jetzt queer? Meistens wurde es dann nicht thematisiert und dann ist es zum Beispiel schön, wenn man rausfindet, dass ein Charakter dass zumindest der Autor zum Beispiel queer ist und da Queerness angedeutet hat, aber er durfte halt nicht weitermachen.
Ja. Schade, ja.
Ist es. Also ganz großes Beispiel für, aber schwieriges Beispiel zu dem Thema, finde ich immer, wenn du im Nachhinein sagst, ja, der und der Charakter ist übrigens schwul.
Oh ja.
Wir drei wissen jetzt genau, welcher Charakter gemeint ist.
Ja.
Auch von welcher Autorin, deswegen sage ich das Thema in dem Zusammenhang. Ich meine, finde ich schön, dass er schwul ist. Wir haben es uns auch irgendwie alle gedacht. Sie hätte es, glaube ich, nicht mal sagen müssen. Ist schön, dass sie es gesagt hat. Im Nachhinein bei der restlichen Geschichte schwierig.
Ja, das stimmt. Also ich muss auch sagen, tatsächlich, ich sage ja immer, das ist eigentlich das, man muss sich das überlegen, wenn man wirklich eine erfolgreiche Reihe oder so schreibt. Und das trifft ja nicht nur auf die Reihe zu, die du gerade meinst, sondern auch auf viele andere Jugendbuchreihen. Also ich meine, ich überlege mir zum Beispiel auch, hat sich jetzt natürlich im jüngsten Band auch geändert, aber wie problematisch wäre es denn tatsächlich gewesen, wenn man in Panem oder sowas, ein Roman, der ja so viele Leser erreicht hat, einfach eine offen queere Figur gehabt hätte?
Hätte ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob es da jetzt ein Problem gegeben hätte. Es ist halt wieder die Frage, welche. Wenn du eine Elma Coyne genommen hättest, dann hätte es wieder geheißen, oh, die bösen Lesben.
Ja, das stimmt.
Das ist halt auch wieder schwierig, wenn du sagst, du machst einen Antagonisten oder einen Villain queer. Kann cool sein, weil es gibt bestimmt auch böse Schwule oder böse Lesben oder böse Bisexuelle oder bitte jede andere böse queere Menschen. Gibt's bestimmt auch, aber natürlich fühlen sich dann die jeweiligen Gruppen auch nicht unbedingt bestens repräsentiert.
Da habe ich auch mit einer Autorin schon drüber geredet, die genau dieses Problem hatte, dass sie festgestellt hat beim Schreiben, dass ihr Antagonist vermutlich schwul ist, und sie hat überlegt, ob sie es thematisiert oder nicht. Ich habe zu ihr gesagt, du hast doch eigentlich eine ganz einfache Möglichkeit, und zwar bring doch in deinem Roman einfach noch einfach weitere queere Figuren unter und zeige damit, dass es einfach auch unterschiedliche queere Figuren gibt und queere Figuren unterschiedlicher Gesinnung. Und ich meine, klar, also ich meine, nur weil du queer bist, schützt dich das nicht davor, nicht auch ein Arschloch zu sein. Das muss man ja ganz ehrlich sagen.
Das ist so, richtig.
Auch das sollten wir darstellen, aber da sehe ich es wie du. Wenn die einzige Figur in dem Buch tatsächlich der queere Villain ist, das
wird schwierig.
Auch aufstoßen.
Vor allen Dingen das Problem ist, das gibt's. Ich habe erst vor kurzem eine sehr alte Fantasy-Reihe gelesen, wo du tatsächlich einen von den Bösewichten hast, der ist queer und gleichzeitig pädophil. Und das wird
ich wollte es gerade sagen.
Synonym gebraucht in diesem Buch, und das ist furchtbar.
Ja gut, ich habe gedacht, es war irgendwas aus den 80ern, oder?
Ja, es war aus den 80ern.
Ich weiß.
Muss man?
Ich fand es auch nicht. Ich finde es auch im Nachhinein. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich das auch vor vielen Jahren gelesen habe. Falls es das Gleiche ist, es sind drei Teile. Ein Ritter steht im Mittelpunkt, habe ich recht?
Ja.
Und ich weiß, dass mich das echt auch ein Stück weit verletzt hat, als ich das damals gelesen habe und mich echt angepisst hat. Aber und es wäre halt leicht gewesen. Er hat ja nun wirklich genug Figuren gehabt, um da nochmal einfach ein, zwei, keine Ahnung, queere Figuren auch mit unterzubringen. Aber gut, so ist es.
Wie ist das bei dir eigentlich? Wann hast du begonnen zu schreiben?
Tatsächlich in der 5. oder 6. Klasse habe ich die ersten, also ich habe wahrscheinlich vorher auch schon, also ich kann mich vorher daran erinnern, dass ich so Bildergeschichten gemalt habe und sowas, was man halt in der Grundschule und als Kind so macht. Und ich weiß, dass ich in der 5., 6. Klasse schon so mit in meinen Schulheften Geschichten geschrieben habe. Und ich weiß auch, dass ich damals schon gesagt habe, ich will unbedingt Schriftsteller werden, wie ich das damals auch bezeichnet habe. Und dann hat mich die Realität so ein bisschen eingeholt, beziehungsweise ich habe dann schon mit so zwischen 17 und 21 nochmal sehr intensiv Fanfiction auch geschrieben.
Ach nee, hier sitzen noch zwei Leute, die das gemacht haben.
Sehr schön.
In welchem Genre hast du Fanfics geschrieben?
Beziehungsweise welche Fandoms?
Richtig.
Also welche Fandoms? Ich habe geschrieben ganz viel, es gibt eine Comicreihe, die nennt sich Elfquest.
Ja, geil. Oh, Waldemar, großartig.
Ah, Waldemar kenne ich auch, da habe ich keine, du meinst die Mercedes-Lecky-Reihe.
Ja, ne? Den meine ich, die Mercedes-Lecky, aber das war auch bei den Elfquest-Fans ja immer ganz, ganz groß.
Ja, genau, das hat sich durch das Filk irgendwie verbunden.
Ja, genau.
Elfquest habe ich sehr viel geschrieben, und da habe ich tatsächlich auch so einen kleinen, ich sag mal, Shared World Universe gehabt mit ein paar Leuten. Das war praktisch meine erste Tätigkeit als Herausgeber, dass ich praktisch Kurzgeschichten gesammelt habe. Das war ganz cool. Und ich habe Buffy-Fanfiction geschrieben.
Ach, guck mal, ich glaube, da hast du hier noch jemanden. Ja.
Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Wir hatten damals eine 8. Staffel zu Buffy geschrieben.
Oh mein Gott.
Das ist schon eine Weile her, nannte sich Projekt 8.
Gibt es die noch irgendwo online?
Ja, die gibt's noch. Kann ich dir den Link geben?
Können wir im Nachhinein gerne mal links aus.
Bitte, bitte, bitte. Ja, genau. Ja, ich habe ja noch offline. Bei mir ist das noch so gedruckt und per Post verschickt worden damals. Oh Gott, und wir haben uns noch Disketten hin und her geschickt mit den Geschichten. Das muss man sich mal geben. Aber naja.
Sehr cool.
Aber sehr cool.
Das heißt, es fing bei dir auch so ein bisschen an, wie ich schreibe gerne und ich komme dann über Fanfiction wirklich zum, ich setze es mal in Anführungszeichen, richtigen Schreiben.
Ja, und ich glaube auch, dass Fanfiction da total hilfreich und wichtig ist, und man lernt da auch ganz viel dabei, und es macht halt einfach wahnsinnig viel Spaß. Und bei mir war es aber dann so, dass mich der Beruf ziemlich eingefangen hat und dann auch noch eine Fernbeziehung, die dazugekommen ist, und dann lief das alles zur Seite, und dann habe ich angefangen und habe ja ganz lang auch gebloggt und habe dann praktisch über Bücher ganz viel geschrieben und habe dann bin dann auch freier Redakteur nebenberuflich geworden. Das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann sehr spät, erst irgendwie 2016 hat es mich dann gepackt, und dann habe ich gesagt, jetzt probiere ich es nochmal, weil ich auch in meinem Freundeskreis erfreulicherweise einfach auch zwei erfolgreiche Autorinnen beziehungsweise Autoren hatte und dann aus nächster Nähe gesehen habe, Mensch, das kann theoretisch auch funktionieren, wenn du dich dahinter klemmst.
Ja.
Und dann, genau, habe ich damals mit Kurzgeschichten angefangen und dann mit der Novelle. Das war ehrlich gesagt auch ziemlich, ziemlich praktisch, weil eine Novelle halt auch eine übersichtliche Länge hat. Und so bin ich dann, ja, so sind dann die Stücke immer länger geworden.
Geil. Ja, Mar, das kommt mir so bekannt vor, wie bei dir, ne?
Ja, ähnlich. Ähnlich wie bei mir. Ich habe auch jahrelang Fanfiction geschrieben und bin jetzt bei meinem ersten Buch.
Super. Und ebenfalls übrigens queere Fantasy.
Ich bin sehr gespannt. In welchem Setting?
Es ist ein, kann man sagen, feudales Japan, aber halt eben eine Fantasy-Variante. Also sprich mit Göttern, Geistern, Dämonen, ja, was da halt alles so gibt.
Und aber halt sehr spannend vom Setting her, weil noch nicht so oft benutzt, zumindest bei uns im europäischen Raum. Ich bin gespannt. Ja, wir müssen Links tauschen.
Und Samurai. Ganz viel Samurai.
Okay. Ja,
und da passt es ja auch wunderbar rein. Schön, schön. Ja, mal willst du die nächste Frage stellen?
Ja, würdest du dich eher als Gärtner bzw. Bauchschreiber oder als Architekt bzw. Kopfschreiber sehen oder eine Mischung aus beidem?
Nee, ich bin tatsächlich eher der Architekt. Ich finde auch das Wort ganz schön. Weil ich immer sage, ich brauche ein Handlungsgerüst, bevor ich richtig losschreiben kann. Ich habe das früher mal ohne probiert und dann kam ich nie über Seite 20 oder 30, weil ich nicht wusste, wie es weitergehen soll. Und es ändert sich natürlich beim Schreiben dann auch nochmal ganz viel, aber so ein Gerüst hilft mir halt, weil ich dann immer schon das Gefühl habe, okay, ich habe eine Struktur und ein Gerüst, das die Geschichte irgendwie trägt und jetzt muss ich nur noch ausfüllen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich Angst haben muss, dass mir, keine Ahnung, auf den letzten Seiten alles auf einmal einstürzt, was ein Trugschluss sein kann. Erstaunlicherweise kann das trotzdem passieren, aber ich fühle mich da wohler. Du auch? Weil du schon, ich sehe dich gerade nicken.
Naja, es ist bei mir ähnlich. Also ich bin, sagen wir so, ich bin eine Mischung mit einem großen Hang zum Architekten. Also quasi, ich brauche auch ein Plotgerüst. Was ich nicht machen kann vorher, ist die Liebesgeschichte planen. Da muss ich wirklich auf meine Charaktere hören. Wann gibt's den ersten Kuss? Wann gibt's den ersten schmachtvollen Blick? Wann passiert was? Also ich kann nicht vorher festlegen, das passiert in Kapitel sowieso, weil meine Charaktere sich dann immer selbstständig machen.
Voll spannend. Cool. Ich finde ja auch total spannend, dass egal wie man vorgeht, dass es echt funktioniert. Ich habe schon wunderbare Bücher gelesen von Gärtnern und kann einfach nur meinen Hut ziehen und verstehe nicht, wie das klappt. Aber es klappt offensichtlich.
Ja, das ist, ich kenne das. Ich bin eher der Gärtner, wenn überhaupt. Ich habe zwar hier 1000 Ideen rumliegen, aber da musste ich dann die Muse küssen und ohne Konzept, ohne Gerüst ist schwierig. Ist schwierig.
Ich glaube ja, dass wir tatsächlich alle den gleichen Vorgang haben, nur dass ich halt einfach zum Beispiel plotte und praktisch diese Denksportarbeit vorher mache und die anderen überlegen sich ja auch, wie die Geschichte weitergeht, nur da ist es halt so ein rollierender Prozess während dem Schreiben, aber schlussendlich ja, funktioniert das ganz ähnlich, glaube ich.
Gut, wie gehst du beim Schreiben deiner Bücher vor? Ist es so, dass eher die Liebesgeschichte im Mittelpunkt steht oder geht es eher um den Plot und die Romanze läuft eben eher nebenher?
Das kommt echt immer darauf an, was ich für eine Geschichte schreiben wollte. Becoming Elektra ist ja mein erstes Jugendbuch. Das ist eine Geschichte über verwechselte Identitäten. Da geht es um Klone. Da ist die Liebesgeschichte sehr sanft nur eingewoben nebenher. Und da habe ich mich auch nicht auf die Liebesgeschichte konzentriert. Da war es witzigerweise so, wie du das beschreibst, dass mir die Geschichte dann praktisch gezeigt hat, wann kommt es zu diesen romantischen Momenten zwischen den beiden. Das fand ich sehr spannend. Und Rowan und Ash war ein bisschen anders, weil ich von Anfang an wusste, dass das eine Coming-out-Geschichte sein soll und eine Liebesgeschichte mit einem Happy End, mit zwei schwulen Prinzen in dieser Mittelalterwelt.
Oh.
Und da habe ich dann einfach beschlossen, das muss ich dann auch in den Fokus rücken und da war die Liebesgeschichte ein Stück weit auch geplant, aber stand da im Mittelpunkt und das andere wurde drumherum gebaut.
Ich muss ja gestehen, ich habe es gekauft.
Ja, das freut mich.
Ich muss es jetzt doch lesen.
Ich will es auch lesen.
Du kriegst es, wenn ich fertig bin. Ich werde dich nicht spoilern. Spoilern ist böse.
Ja, Spoilern ist böse.
Aber ich freue mich schon, dass es ein Happy End gibt.
Ja, ich sag's auch immer dazu, weil einerseits ist es ein Spoiler, ne? Aber andererseits ist es, glaube ich, in so einer Art Geschichte momentan, so viele gab es da halt noch nicht von deutschen Autoren in einem größeren Verlag, dass ich es halt immer dazu sage, keine Angst, es gibt ein Happy End.
Und es sind zwei Charaktere, die auch beide einen ansprechenden Namen haben. Also teilweise lese ich da wirklich schöne Geschichten zwischen Schwulen. Und weiß nicht, der eine hat so voll den klangvollen Namen, was weiß ich, keine Ahnung, nennen wir ihn jetzt Ramon. Und der andere heißt Jürgen. Und du denkst dir, nein, warum? Warum
Jürgen? Ja, gut. Das ist halt dann, wenn du in der Jetztzeit wahrscheinlich schreibst, ne? Also ich bin halt in dieser Fantasy-Welt und ich meine...
In Fantasy-Fanfics habe ich das gelesen. Also vielleicht jetzt nicht Jürgen, also das war nur so ein Beispiel.
Ich weiß, aber ich kenne keinen Fantasy-Charakter, der Jürgen.
Ja, Gott sei Dank, sei froh.
Das schreibe ich mal einen.
Bitte nicht. Mann, Mann, Mann. Ja, wie ist das denn? Wo liegen denn für dich, hast du Unterschiede zwischen, also wenn du sie schreibst, du schreibst ja auch heterosexuelle Charaktere, wie du vorhin gesagt hast, wo liegen denn für dich die Unterschiede, wenn du in einer Geschichte dann, wie sagt man da, die queeren Romanzen herausarbeitest oder die hetero-Romanzen? Also ist es für dich ein großer Unterschied? Fällt dir das eine leichter, das andere schwerer? Unterhältst du dich da auch mit, ich sag mal, heterosexuellen Freunden? Wie läuft das bei euch? Beziehungsweise kannst du das mal lesen und sagen, ist das realistisch oder nicht? Wie machst du das?
Das ist witzig, dass du das sagst, weil tatsächlich ist mir die heterosexuelle Romanze in Becoming Elektra ein bisschen schwerer gefallen. Und das ist auch jetzt nicht so ein Schmachtroman, das muss man dazu sagen. Das ist auch die Geschichte nicht. In I Am Elektra, was ja die Fortsetzung gibt, gibt es im Prinzip gar keine Romanze. Es wird eine angedeutet, aber die passiert eigentlich offscreen. Und
fand ich sehr angenehm. Ich habe den zweiten Band gelesen, den ersten leider noch nicht. Den zweiten habe ich gelesen, einfach weil der Vertreter ihn mir in die Hand gedrückt hat.
Ach, sehr gut, cool.
Lies das!
Sehr schön. Nein, aber mir fällt, also ich dachte eigentlich, es macht keinen Unterschied, weil ich in beiden Fällen ganz klassisch rangehe und ich glaube... Es kommt ja auch immer darauf an, was man für eine Geschichte erzählt. Würde ich eine schwule Geschichte jetzt in der Jetztzeit in Berlin erzählen, dann wären das natürlich ganz andere, ich sag mal, Erfahrungen, Schwierigkeiten, Beziehungsmodelle vielleicht auch, wie wenn ich irgendwie eine heterosexuelle Geschichte, Liebesgeschichte im Mittelalter beschreibe. Ja. Das hängt also für mich so ein bisschen von der Geschichte ab. Was ich allerdings zugebe, ist tatsächlich, dass ich, als ich Rowan und Ash geschrieben habe, da ging es ja, da ist Rowan einfach der Protagonist und da ging es auch nicht nur um die Liebesgeschichte, sondern da ging es ganz viel auch um diese Zeit vor dem Coming Out, wo man sich das am Anfang, oder das ist ja auch nicht bei jedem gleich, aber es ist auf jeden Fall eine Figur, die sich das am Anfang auch nicht eingestehen will und denkt, er kann das unterdrücken und er will eigentlich ein ganz anderes Leben und dann kommen aber dann doch diese Gefühle und die Sexualität ins Spiel und dann merkt er auf einmal, Mensch, das ist auch ganz toll und dieser Prozess und diese Gedanken, den er dafür sich mitmacht und dass er zu diesem Punkt kommt, wo er sich auch outen will, weil ihm das wichtig ist, weil er zu sich stehen will, da habe ich sehr viel von eigenen Erfahrungen reingelegt und das war was ganz anderes zu schreiben als...
Gerade fragen, ob du da auch viel, sag ich mal, von deinen eigenen Erlebnissen und Erfahrungen mit einfließen hast lassen.
Also ich habe ihn bewusst anders gestaltet, als ich jetzt an sich bin, aber er ist mir schon sehr, sehr nah und ja, da bin ich tatsächlich auch nochmal heimgefahren und habe meine alten Tagebücher aus der Zeit gesucht und habe mich da nochmal eingelesen und bin da richtig tief rein für mich und war auch überrascht über das, was ich alles schon vergessen hatte und habe versucht, das so ein bisschen einzufangen.
Cool.
Sehr, sehr cool. Damit hast du schon die nächste Frage ein bisschen beantwortet. Und zwar wollten wir wissen eben, ob du auch queere Probleme in der realen Welt in den Büchern behandelst, also auch wenn es Fantasy ist, oder ob die eher eine nicht so wichtige Rolle spielen. Oder ist es auch ganz unterschiedlich, je nachdem, welches Buch?
Ich glaube, das wird irgendwann mal weniger wichtig für mich, das auch zu tun. Ich habe da auch schon lange Diskussionen mit anderen queeren Autorinnen und Autoren geführt, weil da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Ja. Ich finde, es ist total berechtigt, Romane zu schreiben, wo einfach Queerness gar kein Problem ist. Und da kann man wunderbare, auch spannende Geschichten und so draus bilden. Bei mir ist es tatsächlich immer irgendwie so, dass ich so ein bisschen diese Selbstfindungszeit mit rüber transportiere und das ist schon problematisch. Also sowohl in den Hexenwald-Chroniken in Rosen und Knochen als auch in Rowan und Ash ist Homosexualität in der Gesellschaft eigentlich etwas, was man schon verurteilt und die Figuren ringen damit, aber schaffen sich halt auch einfach ein familiäres Umfeld an Freunden, auch an heterosexuellen Freunden, die damit kein Problem haben. Also ich bringe durchaus auch reale Probleme mit in die Bücher und ich muss auch sagen, Palast aus Gold und Tränen, das ist die Fortsetzung von Rosen und Knochen, die spielt im Zarenreich Und dadurch konnte ich es mir natürlich nicht verkneifen, so ein bisschen auch
auf den,
mit einzubringen, was aktuell halt passiert.
Ja. Auf den Ost, sag ich mal, die etwas konfliktbeladene Haltung des des osteuropäischen Raums zur
Community. Das habe ich versucht und ich hoffe aber, dass es mir auch gelungen ist zu zeigen, dass es auch einfach Leute aus dem Zarenreich gibt, Menschen, die das natürlich auch anders sehen, weil das ist ja heute auch so, das vergisst man halt sehr schnell, ne? Wenn man nur Nachrichten schaut.
Ja, sicher, sicher. Ich finde es toll. Ich finde es vor allem toll, weil ich finde, wenn man, also ich kann immer nur für mich sprechen, wenn ich jetzt zu viele queere Bücher lesen würde, die wirklich einfach immer, sag ich mal, ich formuliere es jetzt mal überspitzt, immer dieselbe problembeladene Story von wegen Nicht-Akzeptanz etc. etc. Wenn ich das jetzt immer, ne, ich weiß nicht, ob mir das auch seelisch irgendwann auf den Magen schlagen würde. Ja, aber stimmt. Dadurch, dass du das ein Stück weit ins Abstrakte führst, weil du es in eine Fantasy-Welt setzt, mit einem coolen Abenteuerplot drumrum, drängt es sich nicht so auf, bleibt aber im Gedächtnis hängen und man kann halt trotzdem, sag ich mal, man kann davon viel konsumieren, ohne dass einem die Thematik dann doch irgendwie zu nahe geht. Also im Sinne von des Negativen, also zu nah im Sinne von, dass es einen runterzieht, dass es einen fertig macht, dass es einen,
Das freut mich, dass du das so sagst, ja. Das
ist toll.
Ich bin gespannt. Ich habe vor, irgendwann auch einen Roman zu schreiben, in dem es überhaupt kein Problem sein wird. Aber mal schauen, noch ist er nicht in der Mache.
Kommt noch.
Ja, ich denke auch, es ist eine Überlegung, die man eben vorher machen sollte. Ich habe mir jetzt auch bei meinem Buch ewig lang Gedanken gemacht. Ich habe mich dann entschieden, dass halt in dieser feudalen japanischen Gesellschaft ist es so, also Homosexualität ist nicht mit, also es ist nicht irgendwas Schlimmes, weil das war im echten historischen Japan war das auch nicht schlimm. Aber es
war üblich, dass Samurai oder feudale Herren einen Geliebten hatten. Also ja, gab es öfter.
Es kam vor. Sehr viel vor, aber das
wurde halt nicht drüber geredet, aber es kam vor.
Das größere Problem ist da, dass du einfach durch deinen Status so festgelegt bist. Es wird ja auch von deinen Eltern und deinem Herrn entschieden, wen du heiratest. Das heißt, es ist generell einfach unglaublich schwer, mit deinem Geliebten oder deiner Geliebten irgendwie zusammenzukommen, denn meistens funktioniert das nicht. Und das sind halt die Zwänge und die Probleme, die Leute haben. Und da ist es halt nicht, dann eben nicht aufs Geschlecht bezogen, sondern es ist einfach generell sehr, sehr schwierig.
Das ist die Gesellschaft.
Ja.
Ja, voll spannend. Wie weit bist du denn schon? Was schätzt du? Wie lange müssen wir warten?
Also ich schreibe ihn jetzt fertig. Ich bin relativ kurz vor Schluss und Anfang 2022 wollte ich ihn rausbringen.
Plan ist, darf ich das spoilern?
Nein,
noch nicht?
weil es ist noch nicht safe.
Okay, dann spoilern wir es.
Aber
es sind Pläne, wann er veröffentlicht wird.
Ja, also ungefähr März 2022. Ja.
Enger können wir nicht ins Detail gehen.
Voll spannend. Aber
schön. Nee, cool. Ich habe noch eine letzte Frage hier. Mhm. Willst du die stellen oder soll ich die stellen?
Mach du, meinst du die mit den Tropes?
Ja, genau.
Okay, dann stelle ich sie. Würdest du mittlerweile sagen, dass es auch schon bei queeren Romanzen Tropes gibt?
Also Klischees,
aber bei Heteroromanzen gibt es ja auch die Damsel in Distress. Also der Kerl muss die Prinzessin retten.
Oder die Frau zwischen zwei Typen, wie viele Typen auch immer.
Die Frau, die zwischen zwei Typen steht. Und bei queeren Romanzen gibt es ja zumindest in der Fanfiction gerne das Enemies to Lovers Prinzip.
Mhm. Aber, oder hier tausendmal berührt, also sprich Freunde.
Das gibt es ja immer,
dann,
also egal.
Ja stimmt, das gibt es in beiden.
Aber ich glaube auch, ich weiß nicht, ob es klassische queere Tropes gibt, und dann muss ich vielleicht einfach auch noch viel, viel, viel mehr lesen. Ich glaube, vielleicht sind die auch gar nicht so unterschiedlich von den Tropes her, wie sie in der heterosexuellen Bereich auch sind. Und ich finde auch Tropes an sich gar nichts so Schlimmes. Solange mich die Geschichte packt und die gut erzählt ist und mich unterhält, finde ich Tropes eigentlich sogar auch ganz schön.
Wenn du ihn einsetzen kannst, sinnvoll, ja klar, auf jeden Fall.
Und man hat halt einfach auch bestimmte Vorlieben. Auch das merke ich beim Schreiben. Ich schreibe gerade tatsächlich nochmal einen neuen Jugendroman, in dem auch ein schwules Pärchen im Mittelpunkt steht. Da wird es weniger ums Outing gehen, aber das ist tatsächlich, ich hätte nie gedacht, dass ich in die Richtung gehe, so ein Enemies to Lovers Plot, weil ich den eigentlich ganz schrecklich finde.
Theoretisch. Ich liebe den, ich lieb's.
Jetzt macht er mir irgendwie richtig Spaß. Und Ja, mal gucken. Und ich schreibe ja gerade momentan auf meinem Patreon noch eine Fortsetzungs-Fantasy-Geschichte, in der auch eine schwule Liebesgeschichte im Mittelpunkt steht. Und das ist eine ähnliche Dynamik, wie wir sie in Rowan und Ash einfach hatten. Und das könnte man jetzt auch Trope nennen. Und ich glaube halt einfach, das ist einfach was, was mich reizt und interessiert. Und deswegen mache ich mir da gar nicht so viel Gedanken drüber und hoffe, es überzeugt halt in ihrer Gesamtheit.
Mhm. Ja, mal vielleicht erklärst du kurz unseren Hörern und HörerInnen, was Trope heißt. Kurz.
Okay, Trope ist sowas Ähnliches. Also Trope ist ein Muster, was man öfter findet. Also es ist nicht so negativ behaftet wie Klischee, aber es ist halt, ja, zum Beispiel die Damsel in Distress ist ein Trope. Also
Jungfrau in Nöten.
Jungfrau in Nöten. Oder eben Enemies to Lovers. Du hast zwei Feinde, die sich dann im Laufe der Geschichte ineinander verlieben.
Also Muster, nach denen so, eine ja, Geschichte
abläuft. Ja, so Muster, die in Geschichten halt immer wieder auftauchen. Oder du hast den geheimnisvollen, schwarz gekleideten Typen.
Den Bad Boy, genau.
Ja, der dann aber eigentlich doch so kein Bad Boy ist. Also
das Herz aus Gold hat. Ja.
Oh Gott, ja.
Schön.
Da muss ich sagen, es gibt, das habe ich jetzt als Serie halt erst gesehen, es gibt eine Serie, die benutzt wirklich den uralten Tropus von Kindheitsfreunden zu Feinden zu Liebenden. Und das haben die wirklich so toll gemacht und benutzt queere Charaktere im Sinne von einfach, es ist einfach, ja, eine Gesellschaftsform von vielen und das ist She-Ra. Also da muss ich sagen.
Ah, ja, das stimmt.
Ganz, ganz brillant gelöst, weil es gibt einfach von jedem was, es gibt für jeden was, es ist für jeden was dabei. Da muss ich sagen, das war so
queerer Hauptcharakter.
Queere Hauptcharaktere mit queerer Liebesgeschichte, die am Schluss die Welt rettet und.
Wahnsinn, es tut sich auf jeden Fall was.
Das Schöne, die beiden Mädels, die das verfasst haben, beziehungsweise, glaube ich, da Executive Producer waren, die waren große Frodo und Sam-Shipper aus dem Herr der Ringe-Fandom.
Ach, das wusste ich noch nicht. Siehst du, ja.
Sagen sie auch öffentlich, steht überall. Mhm,
ja, kann man nicht. Aber ich finde, gerade bei Serien merkst du so die Unterschiede. So bei Xena war es noch so, in der letzten Folge darf sie küssen, weil sie halt unter Wasser beatmet, aber es ist halt kein richtiger Kuss. Oder bei X-Files durfte Krycek Mulder zwar auf die Wange küssen, aber es wurde hinterher halt noch total dementiert, von wegen, ja, das war kein schwuler Kuss, überhaupt nicht.
Oh Mann.
Ja. Und dann später bei Buffy war es ja schon sehr, sehr
wurde es ja schon wesentlich offener.
Offen und sehr, sehr deutlich. Also erst
aber das war ja auch ein ganz schöner Kampf. Ne? Ich war ja mega tief im Buffy-Fandom drin und ich erinnere mich, ich glaube, Willow und Tara küssen sich das erste Mal in der Folge, in der tatsächlich die Mutter von Buffy stirbt.
Ja, ich glaube auch.
Und vorher haben die ja ganz viel mit Metaphern einfach gearbeitet. Also ja, wenn man das sich anguckt, die Magie, das ist ja alles mega sexualisiert oder sexuell metaphorisch. Ja. Richtig schön. Aber also das fand ich auch sehr spannend, dass so vieles dann ging und das dann nicht. Und aber die waren da schon ein Wegbereiter, ja.
Klasse. Nee, finde ich super. Ja, schön. Wo kann man denn? Das heißt also, man kann von dir weiteres lesen, demnächst, hoffentlich.
Ja, dauert natürlich immer so ein bisschen.
Ja, klar.
Ist ja nicht genau. Also es ist ja jetzt gerade einem Elektra erschienen, also gerade sage ich es im März, ne? Und im Winter kommt jetzt eine neue Anthologie raus, wieder, die ich herausgebe. Ich gebe so Märchenanthologien im Drachenmond-Verlag heraus. Da ist auch eine Kurzgeschichte von mir mit enthalten, die überarbeite ich gerade. Und ich bin, das darf ich auch schon verraten, sehr cool, dass wir das heute aufnehmen, weil ich habe jetzt erst das okay gekriegt. Ich bin auch mit einer Kurzgeschichte vertreten in einem ganz tollen Projekt im Artscript Fantastic Verlag. Das nennt sich Urban Fantasy Going Queer. Das sind ganz, ganz viele Kurzgeschichten.
Oh, geil, ja, davon habe ich schon gelesen. Cool. Erzähl weiter.
Genau, das sind ganz, ganz viele Kurzgeschichten, die einfach ein Urban Fantasy Setting haben und in der queere Figuren vorkommen. Ich habe mich für einen schwulen Inkubus entschieden, der mit einer Schwanenjungfrau im modernen Berlin lebt und die Feenkönigin Titania im Berghain herausfordert.
Also, ja, geil!
Da habe ich mal alles irgendwie reingeschmissen, alles was irgendwie Lust hat.
Ja, ich will es lesen.
Titania im Berghain. Also, ich wusste nicht, dass Titania auf Techno steht, aber okay.
Ja.
Brave, but
ich war auch überrascht, als sie es mir mitgeteilt hat, aber ich konnte nicht anders. Und
stimmt. Die Feen, wenn irgendwo eine feiernde Meute ist, die Fee ist, die sich Gitter reinpfeift und dann.
Die gehen in der realen Welt und
ja,
die Fantasy.
Das geht immer.
Ja, oder? Finde ich auch. Mag ich total gern. Und ja, ich schreibe jetzt gerade ein Jugendbuch noch, das kommt nächstes Jahr im Herbst raus. Und am dritten Teil von Rosen und Knochen, der abschließende Band. Da kann ich euch noch nicht sagen, wann der genau rauskommt. Ich hoffe, es dauert nicht mehr so lange. Also ich bin viel beschäftigt gerade.
Ein schwer beschäftigter Mann. Ja, Christian, wo kann man dir folgen? Man kann nämlich hier unseren coolen Gast heute auch folgen, unterstützen und natürlich alle seine Bücher lesen und kaufen, wenn man das möchte.
Also man findet mich auf Instagram auf jeden Fall unter Christian Handel, ganz einfach. Christian.Handel. Da freue ich mich natürlich, wenn ihr vorbeischaut. Gerade wenn ihr euch für Märchen interessiert. Da gibt es so ein paar Videos, in denen ich auf Hintergrund, also die dunklen Wurzeln von Märchen eingehe. Und das ist auch das Thema, das ich bei mir auf Patreon habe. Da kann man mich auch unterstützen. Da bin ich auch Christian Handel. Da freue ich mich natürlich besonders, wenn ihr Queerness mögt, weil, wie gesagt, da schreibe ich auch gerade eine schwule Liebesgeschichte. Und da sind wir wieder bei den Feen. Die sind diesmal nicht im Berghain, sondern auf dem Mitternachtsmarkt. Einem Markt, der nur nachts in der Anderswelt stattfindet und in der ein junger Mensch dorthin stolpert und sein Herz verliert an einen jungen Feenmann vielleicht.
Oh, wir haben doch bestimmt noch irgendwie ein bisschen Geld für Patreon übrig, oder? Also wenn ihr noch was übrig habt, unterstützt diesen sehr, sehr, sehr coolen Autor, dass er ganz viel, 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 viel weiterschreiben kann.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war sehr, sehr schön.
Wir danken dir. Hast du noch was, was du unbedingt loswerden möchtest?
Nein, außer dass ich natürlich einfach hoffe, dass, aber das macht euer Publikum bestimmt sowieso, unterstützt halt einfach auch viele deutschsprachige queere Autorinnen und Autoren und queere Geschichten, weil ja, je mehr wir diese Geschichten verbreiten, indem ihr zum Beispiel eine Rezension schreibt oder was auch immer oder einfach über die Bücher redet, desto mehr bekommen wir, glaube ich, einfach auch, weil die Verlage sich dann mehr trauen und weil es einfach sichtbarer wird. Das wäre mein Wunsch.
Finde ich schön. Schönes Schlusswort.
Dem Wunsch schließen wir uns an.
Ja,
vorbehalten. Und wir tauschen Links aus.
Ja, definitiv.
Alles klar, dann danken wir dir und wünschen dir alles Gute mit deinem neuen Roman und drücken die Daumen und ja, würde ich sagen, bis ganz bald.
Bis bald, Dankeschön.
Okay, das war echt mega interessant und mega aufschlussreich.
Ausschlussreich? Nein, das nicht. Es war nicht ausschlussreich.
Aufschlussreich, ja.
Ja, Jammer. Heute nochmal in Logopädie. Jammerto mit dem Satz des Tages. Mega aufschlussreich.
Ausschlussreich.
Ich finde ausschlussreich ein cooles Wort.
Ausrufreich.
Ausrufreich, auch gut. Da muss man alles rufen. Hallo, hallo. Ich gehe jetzt zum Bäcker.
Wenn ihr Brötchen bin, ich gehe aufs Klo.
Das ist ja wie analoges Twittern.
Stimmt, richtig. Fenster auf. Das ist immer Netz. Fenster auf steht. Fertig.
Chippity, ich gehe aufs Klo.
Analog ist, der twittert quasi analog. Das heißt, er brüllt seine Kurzmitteilung einfach in den Hof.
Für die Leute, die kein Internet haben.
Ja. Kriegen wir alle alles mit? Nee, lass mal.
Nee, aber ernsthaft. Also ich finde das echt mega cool.
Ja, ist es.
Weil ich stimme dem zu, dass wir einfach gerade in Büchern, die man so in den Buchhandlungen findet, ich meine, Self-Publisher sind ein eigenes Thema, da kann ja jeder schreiben, was er möchte. Aber so in der...
Die Verlage trauen sich einfach noch zu wenig. Es wird langsam besser, das hat er ja auch gesagt.
Es ist gut, dass das alles gerade so, ich sag mal, auf so einer Welle reitet.
Ja, ich habe ein bisschen Angst davor. Genau das ist ein gutes Stichwort. Dankeschön. Ich habe ein bisschen Schiss davor, dass das, weißt du, dass da, ob jetzt große Verlage oder auch einfach andere große Medienanstalten, irgendwie, wie auch immer, dass die das so ein bisschen als, wow, oh, krass, queer ist gerade voll im Trend. Ja. Wir machen jetzt voll viel Trendscheiß. Ja, und das ist ja auch irgendeine Art von Missbrauch der ganzen Thematik.
Ja, aber wenn es einmal auf so einer Hypewelle geritten ist, wird es vielleicht, ist es dann normalisiert danach. Weißt du, wenn das dann abflaut?
Kann sein. Kann auch sein, passieren. Dass den Leuten tierisch auf den Sack geht. Aber wir hoffen mal auf deine Variante.
Ja, ich bin da mal positiv.
Du bist da mal, finde ich gut. Finde ich super.
Ja, finde ich auch gut, weil die bedenken, dass es zu so einem Trend werden könnte und dann hinterher, weil bei Trends ist halt immer das Problem, die laufen irgendwann aus. Das ist wie mit Vampiren oder Feen. Da gibt es halt eine Weile voll viel dazu und irgendwann sagt man dann so, wir brauchen keine Vampire und keine Feen mehr. Und
das
dann,
hatten wir jetzt.
Ja, und dann würde man einem Autor auch sagen, nö, schreib den Roman um, wir brauchen keine queeren Charaktere mehr, die Queerness, der Queerness-Trend ist jetzt wieder vorbei.
Ja, und das muss nicht sein, um Gottes Willen.
Nein.
Vor allem, wir sind kein Trend. Ja. Das würde wieder in die, das ist doch nur eine Phase-Nummer reinschlagen.
Ja.
Und ich glaube, das haben wir alle mehr als genug gehört in unserem Leben, mit Sicherheit öfter. Gut, ja, also unser kleines Ace-Viechen hier auch, ganz oft. Ja, alles. Ich hol dir gleich ein Steak aus dem Keller.
Ja, da wird es zum Gremlin, wenn man das sagt. Also nicht damit.
Dann hoffen wir einfach, dass die Fairy recht behält.
Ja, ja, auf jeden Fall. Wie findet ihr das denn? Also findet ihr es einfacher? Jetzt, ich meine, du schreibst, du zeichnest zumindest und du zockst halt super viel Videospiele. Von dem her würde mich deine Meinung, du liest aber auch ab und zu mal was und du hörst auch mal Hörbücher. Glaube ich, Hörbücher lieber, ne?
Hörbücher höre ich ehrlich gesagt lieber, weil ich habe halt immer so ein Problem damit, mich etwas nicht nebenbei machen zu können. Ich muss
du dann, brauchst Beschäftigung für die Finger.
Ja.
Ja, verstehe ich. Das ist auch so ein Depressionsding.
Ja.
Habe ich den Eindruck.
Es ist so.
Ist bei uns so, das ist bei ganz vielen Leuten, die wir kennen, die depressiv sind, auch so.
Ja, aber manche können sich hinsetzen und in diesem Buch versinken. Ich kann das nicht.
Ich muss da in Stimmung sein. Wenn ich Ruhe habe, dann geht das. Aber nicht immer.
Also wenn ich auf eine Bahnfahrt sitze und nichts zu tun habe, dann denke ich mir, ja, ein Buch ist jetzt okay. Aber wenn ich eigentlich gleichzeitig was anderes tun könnte.
Ja, ist so Hörbuch hören, perfekt.
Ja.
Alles klar, schenken wir dir doch mal irgendwie ein Hörbuch-Abo irgendwo bei irgendeinem großen Anbieter. Mal gucken.
Ja, also ich muss sagen, für mich ist es mega einfach, mich in sowas reinzuversetzen. Also wenn ich ein Buch lese, dann bin ich weg.
Du liest auch wahnsinnig schnell.
Ich lag das auf und ich bin weg.
Das ist aber echt so. Weißt du, irgendwo liegt ein interessantes Buch rum. Jama? Hat irgendwer Jama gesehen? Dann siehst du ihn in irgendeiner Ecke. Er sitzt dann da, hat dieses Buch in der Hand. Da kann die geilste Party drumherum toben. Wir beide voll am Ausrasten. Jama sitzt in der Ecke mit dem Buch. Der ist überhaupt nicht
mehr. Der Jama liest auch wahnsinnig schnell.
Das ist verrückt.
Ja, ich habe sowas, das nennt sich Hyperlexie. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt.
Ja, sicher. Ja. Kenne ich.
Hyperlexie heißt einfach, dass man wahnsinnig schnell liest.
Das ist so cool.
Das ist so wie Dr. Reed, ja? Wie viel 120.000 Wörter?
Also in ganz Minute? So schnell lese ich nicht.
Nein, das ist ja auch übertrieben dargestellt.
Ich muss aber halt auch sagen, bei Büchern, gerade wenn das Buch jetzt ein Schema hat, was ich kenne, überfliege ich auch viel zwischendrin und lese halt dann die Schlüsselszenen und die Schlüsselmomente.
Also skippst du quasi wie in einer Folge, so langweilig, langweilig. Du streichst einfach die Füllfolgen raus.
Ja, aber ist wie so ein ziemlich hoch gerüsteter Computer.
Ja, schon. Wir haben einen Macintosh. Wir haben einen
Macintosh. Ein Yamatosh.
Ja, vielleicht in dem Fall, aber es gibt genügend andere Dinge, wo mein Computer ganz kläglich versagt.
Ach, nee, nicht versagt. Man muss halt nur länger drauf drücken, bis was passiert.
Auf die richtigen Knöpfe
fallen. Und ihn streicheln.
Och, streicheln ist immer gut.
Streicheln ist super. Ja, so, aber jetzt nochmal zurück zu der Frage. Also wie findet ihr das? Also er hat ja gesagt, bei ihm ist das recht ambivalent. Er hatte auch den Eindruck, dass es vielleicht in der Fantasy ein bisschen leichter ist. Hatte ich das Gefühl. Würdet ihr es leichter finden, in Fantasy-Stories Queerness unterzubringen oder in realen Geschichten?
Weder noch, weil ich finde, es ist Liebe. Und wenn irgendwo eine Romanze vorkommen soll, wäre es mir persönlich völlig egal, ob die queer ist oder nicht. Ich finde, das sollte, finde ich, nicht
eine Rolle spielen.
Keine Rolle spielen. Wenn sich da zwei Menschen verlieben, ist es ja, ich finde,
Liebe ist Liebe.
Liebe ist Liebe, genau. Und mir wäre es egal, ehrlich gesagt. Klar, wenn ich mal so einen Schlunzenroman lese, wäre es schön, wenn die beiden Figuren Ähnlichkeit mit mir selber haben würden, weil man sich da ja auch so ein bisschen reindenken will. Ich lese zum Beispiel ganz gerne so Reader
X-Canon-Charakter.
Mhm. Und meistens steht da drüber dann, dass der Reader, also dass es geschlechtsneutral gelesen werden kann, was ich auch ganz gut finde.
Super.
Ja.
Ja, cool. Also Self-Insert liest du.
Ja.
Ah, okay. Und bei dir? Wie ist es bei dir? Ja, sie hat jetzt so viele schöne Sachen gesagt, hätte man perfekt als Schlusswort nehmen können. Macht aber nichts. Das war das Wort zum Sonntag.
Oh, tschüss.
Danke.
Ja, mal, was sagst du dazu?
Sagen wir mal so, ich denke, dass es das Fantasy oder Fantastik generell, wo ich halt auch Sci-Fi mit dazu zähle, vieles einfacher macht. Weil wenn wir uns mal Fantasy und Sci-Fi angucken. Traditionell waren Fantasy und Sci-Fi immer die ersten, die was Neues gebracht haben. Also zum Beispiel, wenn du jetzt wenn du in deiner Geschichte was über, sagen wir mal, du bist ein Serienschreiber in den 70ern und willst willst ein Thema, sowas wie Transidentität oder sowas reinbringen, was du eigentlich nicht kannst, aber du schreibst Star Trek, dann kannst du einfach eine Alienrasse erfinden, bei denen die
Wesen... Das Geschlecht wechseln.
Ja, die das können. Geschlecht wechseln oder die nur ein Geschlecht haben oder die 10 Geschlechter haben. Und du hast einfach durch, oder als Fantasy-Autor kannst du ein anderes Volk erfinden, wo es zum Beispiel was anderes gibt, was es jetzt bei uns nicht gibt.
Das gab es zum Beispiel, kurz darf ich einhaken, gab es eine englische Autorin, Storm Constantine. Ich hatte damals auch das Glück, sie kennenlernen zu dürfen, also wirklich persönlich. Die hat damals eine Rasse erfunden, wann war das? Ende der 90er, Anfang 2000, die hieß Wrethu. Und die hatten halt beide Geschlechter. Also die konnten beide Geschlechter haben, die waren quasi Zwitterwesen. Die konnten sich entweder sogar selbst befruchten, also wenn sie Kinder haben wollten.
Praktisch.
Oder halt, die konnten das auch wechseln. Also das war, und die waren halt nach außen hin sehr, also ich hatte so den, also echt ein bisschen inspiriert von Elben oder Elfen, also sehr androgynes, nymphenfeenhaftes Aussehen und halt, aber geschlechtlich halt völlig offen in jedwede Richtung. Und das fand ich sehr, sehr cool. Also ich habe sie mal mit ihrem Buch und auch die Charaktere mal umgesetzt auf einem LARP gesehen. Das war interessant. Mhm. Also ich fand es echt interessant, das mal zu sehen.
Das hat jemand mal auf
dem LARP. Also sie haben das mal versucht darzustellen. Ja, die sahen halt auf dem LARP aus wirklich wie ganz hochkarätige Elben. Also richtig, richtig schön. Aber das, klar, irgendwelche Geschlechter oder Dinge kannst du natürlich da nicht zeigen.
Nein.
Es sei denn, es ist FSK, weiß ich nicht. Vielleicht gibt's sowas auch, keine Ahnung, aber da war das nicht so. Und sie war halt aber dabei und hat quasi dann Bilder gemacht, halt auch um dann für Promotion ihres Buches oder ihrer Bücher dann diese Bilder quasi zu nutzen. Cool. War sehr, sehr cool, ja. Und sie war auch eine sehr, sehr nette Frau.
Das glaube ich.
Mir ist sorry. Also das war so ein Beispiel davon.
Ja, mir ist gerade auch noch ein schönes Beispiel eingefallen. Und zwar, als ich als Kind in den 80ern zum ersten Mal gelernt habe, was heterosexuell ist und was sexuell orientiert ist. Wir haben damals als Kinder einen Science-Fiction-Film angeguckt. Ich habe gerade vergessen, wie er heißt, aber es war halt, es war so eine Mission von so Arnold Schwarzenegger, der auf den Mars geht. Ich komme gerade nicht auf den Titel. Also es ist halt so, dass er erstmal in der virtuellen Realität auf den Mars reist und in dieser virtuellen Realität, diese virtuelle Realität ist halt so, im Prinzip ist es sowas wie Urlaub in der virtuellen Realität und du wirst halt vorher du kriegst eben auch in dieser Geschichte quasi einen Partner, weil das gehört ja mit dazu und dann wirst du gefragt, wie ist deine sexuelle Orientierung und er hat halt mit hetero geantwortet.
Ja.
Und als Kinder haben wir das Wort halt nicht verstanden, haben natürlich sofort gefragt, das konnte uns aber auch erstmal keiner erklären.
Du meinst Total Recall, oder?
Ach Gott, natürlich. Natürlich, Schande über mein...
Schande über dein Haupt, Schande über deine Kuh.
Ja, Schande über meine Kuh, natürlich, Total Recall.
Ich hab's auch gegoogelt.
Das war ja einer...
Schade, das wäre jetzt echt mega cool gewesen, aber so einfach.
Das wäre aber nicht
Es wäre nicht ehrlich und wir sind ein ehrlicher Podcast.
So sieht es aus. Ich habe es jetzt gegoogelt, damit wir einen Namen nennen können.
Total Recall, ja.
Genau, es war Total Recall, ja.
Und ja, aber das war aber das diese Frage, da müssen wir wirklich, da müssen wir noch mal so wie seid ihr damit in Berührung gekommen? Da sollten wir wirklich mal eine Folge drüber machen.
Ja, sollten wir.
Ich glaube, da haben wir alle Geschichten zu erzählen. Mhm. Weil auch wir wussten früher nicht, was hetero ist oder homo. Also
Es wurde ja halt nicht thematisiert. Und deswegen, ich meine, in diesem Film tauchen jetzt keine queeren Charaktere auf.
Aber es wird zumindest mal
thematisiert,
angedeutet, dass es noch andere Dinge gibt.
Dass es eine sexuelle Orientierung ist und dass es noch anderes gibt. Und das glaube ich nicht, dass man das in einem, wie soll man sagen, Film, der nur in der realen Welt spielt,
hätte machen können. So, jetzt nochmal zu deiner Frage. Also entnehme ich daraus deine Antwort auf meine Frage jetzt. Nämlich entnehme ich daraus die Tatsache, dass du es in Fantasy-Geschichten einfacher findest?
Ja, ich denke ja, dass es einfacher ist, weil einfach die Geschichte der Fantasy zeigt, dass Fantasy halt immer ein Vorreiter war. Und dass es da halt in Fantasy immer Dinge gab, die es jetzt so in Büchern, die in der realen Welt spielen, da musstest du es besser verstecken. In Fantasy konntest du einfach viel offener Dinge machen, Dinge zeigen. Weil ich glaube, es lag auch daran, viele Leute haben Fantasy nicht so ernst genommen. Die haben mir gesagt, das ist ja nur Fantasie. Und deswegen konnte man da einfach schon sehr viel früher sehr viel mehr machen.
Mhm. Ja, ich sehe das ähnlich. Ich habe in der Fantasy, muss ich sagen, du kannst halt, die Grenzen sind halt viel, viel, viel verschwommener. Also du, wenn du das vernünftig liest, mal als Fantasy-Leser oder Fantasy-Fan oder eben auch wenn du ein Fantasy-Game zockst, um jetzt mal auch dich mit ins Boot zu holen, finde ich es halt einfacher. Du denkst dich ja trotzdem irgendwo in irgendeine Rolle von irgendeinem Charakter, der da mitspielt, denkst du dich ja rein. Also guckst halt mit wem, das ist ja so ein Prozess, der läuft ja automatisch im Gehirn ab. Du guckst halt, mit wem kann ich mich irgendwie ansatzweise identifizieren. Manchmal sind das ein Charakter, manchmal mehrere, manchmal auch gar keiner. Also hatte ich selten, aber kommt vor. Und ja, es ist einfach, dann überlegst du dir halt auch, da passieren dann Dinge und du denkst, du überträgst das ja automatisch ins reale Leben. Ist es machbar, ist es nicht machbar, wie wäre das umsetzbar? Und ich glaube schon, dass da vieles einfacher umzusetzen ist und dass viele Leute aber dann da auch Dinge mitnehmen raus und merken, hey, in der Welt ist Queerness einfach eine Lebensform unter vielen, also sprich völlig normal.
In meinem Batman-Spiel wurde das ein bisschen thematisiert. Da hört man manchmal die Funksprüche der Schläger und der Soldaten ab. Und manche sagen, ja, mein Lebensgefährte wartet zu Hause auf mich und nicht meine Freundin, mein Freund.
Ja, yes. Und es wird halt einfach, es ist halt einfach random auch dabei.
Ja.
Ja. Ja, wie gesagt, es gibt ja auch viele Serien. She-Ra ist so das momentane Paradebeispiel dafür, wo das einfach völlig. Man macht halt kein Bohai drum. Die sind halt da, fertig. Es gibt halt Schwule, Lesben, Bi, Hetero, alles. Und es wird halt keiner irgendwie bevorzugt und auch keiner irgendwie benachteiligt.
Ich finde es ganz gut, wenn sie es vorkommen lassen und nicht so krass in den Mittelpunkt drängen, so nach dem Motto, so, das ist jetzt, weil das ist einfach normal wirkt. Das finde ich eigentlich am schönsten.
Ja, das hat er auch in seinem Interview gesagt. Er muss halt gucken, wie es zum Plot passt. In manchen Stories hat er halt ein queeres Liebespaar, in manchen hat er ein hetero, er hat auch eine hetero Liebesgeschichte geschrieben, aber da gibt's dann halt einen queeren Nebencharakter, aber er sagt halt auch immer, es kommt halt auf die Geschichte an. Ja. Manchmal gibt's auch gar keine Romanze, wenn halt keine reinpasst.
So ist das dann.
Ja, finde ich gut.
Ich auch, finde es toll.
So.
Emma, hast du noch Fragen an uns?
Ich überlege gerade.
Ansonsten stellst du die Fragen gleich im Steady.
Ja.
Ja, stimmt. Wir haben ja
auch noch Steady.
Stimmt.
Können wir mal so unsere Lieblings-Fantasy-Bücher oder Spiele oder so.
Das machen wir im Steady.
Ja, geil.
So, cool.
Und ansonsten, so, schön, dass ihr da wart und seid. Wieder? Wir sind wieder da.
Wir sind wieder da mit unserem Zauberstab. Bringen wir die Träume in die Welt.
So, haben wir das auch abgedeckt?
Ja.
Es muss, ich habe das Gefühl, es muss in jeder Folge gesungen werden.
Ja.
Oh, irgendwann wird's schwierig. Oh Gott, jetzt gibt's irgendwann mal eine Queer and Nerdy Musical Folge. Ich sehe es schon kommen.
Nein!
Doch! Doch,
dann singt einfach der Scarlett und wir machen Kommentare im Hintergrund.
Ja. Oder wir machen
Ihr macht die genau, ihr macht den Background. Dann geht in the morning.
Genau.
So. Ja, und jetzt machst du erstmal, wo man uns hören kann.
Oh Gott.
Weißt du es noch?
Ja. Also man kann uns auf Spotify hören, man kann uns auf Deezer hören, man kann uns auf Podimo hören, man kann uns auf iTunes hören.
Jo.
Hab ich's?
Hast du.
Ja.
Und immer noch nicht?
Auf Soundcloud.
Ja, genau.
Ja, wieso machen wir Werbung für etwas, wo wir nicht sind?
Weil das ein Running Gag ist schon seit ich weiß nicht wie vielen Folgen.
Irgendwann wird
es. Jama, du hast es wieder nicht mitgekriegt.
Sorry.
Der Gag rennt an Jama vorbei. Jama ist mal so, hä? Verstehe.
Warte, komm zurück.
Komm zurück. Ja, genau. So, und wenn ihr Bock habt, dass wir auch noch andere Themen bequatschen, das könnt ihr gerne machen. Oder wenn ihr selber sagt, ihr habt ein queeres oder nerdy Thema, wo ihr Bock habt, dass das einfach mehr Menschen mitkriegen, dann könnt ihr euch gerne an uns wenden, weil wir führen gerne noch mehr Interviews, vielleicht auch mit euch. Ja. Also ihr dürft uns gerne anschreiben.
Schreibt uns an.
Und zwar, wo dürft ihr uns anschreiben?
Ja, zum einen unter unserer E-Mail-Adresse.
Ja. Und, weißt du sie? Kriegst du sie?
Queer hin? Und nerdy und nicht and at gmail.com.
Oh Gott, der Sound
explodiert. Ja. Ey, wir haben, glaube ich, 3 Staffeln hat er gebraucht. Jetzt hat er sie sich endlich gemerkt. Geil.
Das nächste Folge habe ich sie wieder vergessen.
Das macht nichts. Es ist aufgezeichnet.
Ich hätte sie jetzt nicht wiedergeben können.
Ich habe gerade auch kurz überlegt, aber er hat es gewusst. Boah,
der Jammer.
So,
und wenn ihr nicht ganz so oldschool seid, dann könnt ihr uns auch auf Instagram oder Facebook erreichen.
Ja, oder auf Twitter.
Oder auf Twitter. Ja, Twitter.
Wir twittern nicht so oft, aber man kann uns da anschreiben. Das geht.
Und eben jeweils unter queer und nerdy.
Genau, und, ganz wichtig, und.
Nicht and.
Nicht and, und.
Ja, wir sagen zwar meistens queer und nerdy, wenn wir über uns sprechen, aber...
Wir benutzen ja auch wenn dann das und-Zeichen, aber... aber das geht halt so schlecht, wenn man einen Twitter, Facebook, Instagram, was auch immer
Namen. Die mögen das nicht.
Ja. Nein, Sonderzeichen sind böse.
Wir sind nicht auf TikTok.
Noch nicht.
Nee, wir sind ja auch ein Audio-Podcast.
Ich bin auf TikTok.
Ja, stimmt, die Fairies auf TikTok. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr die Fairy auf TikTok
enden. Ja, ihr müsst nach Loponi suchen.
Ja, da findet ihr sie auch auf Instagram.
Genau.
Oder eben Pink Fairy in a Bottle.
Ja, aber Instagram. Da lasse ich nicht jeden rein. Das ist mein privater
Account. Privater Account.
Wo ich Nacktbilder von Kartoffeln hochlade.
Oh ja, das. Oh Gott.
Nackte Kartoffeln.
Okay, darüber reden wir wann anders. Über nackte Kartoffeln auf Fairies in Instagram.
Kartoffeln in Bikinis, Kartoffeln ohne Bikinis.
Okay. Ja, das war's dann für heute und ich freue mich, wir freuen uns, wenn ihr das nächste
Mal einschaltet. Nein, stopp! Halt! Ihr müsst es bewerten! Ihr könnt
es. Oh, stimmt! Sterne. Du hast jetzt 3 Monate keine Sterne bekommen.
Ich habe Sterneentzug. Ihr könnt es bewerten auf iTunes und auf Facebook könnt ihr uns nämlich bewerten und bitte nur mit 20 Millionen Sternen. Und wenn nicht, müsst ihr uns auch sagen, warum nicht?
Genau, ihr könnt uns auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite eine Bewertung da lassen, wenn ihr Bock habt. Oder ihr könnt uns auf iTunes, wenn ihr uns auf iTunes hört, wenn ihr natürlich auf Spotify. Du hast Spotify vergessen,
nein,
Digga.
Ich habe Spotify gesagt.
Hast du Spotify gesagt?
Sie hat Spotify gesagt.
Okay, dann hab ich's nicht
mitgekriegt. Der Beweis ist hier auf
dem. Ist hier drin.
Ist hier drin.
Dort drin.
In dem Mikro.
Und jetzt bloß nicht aufs Mikro tippen, nein. Weil das macht mega Krach.
Ja, das machen wir nicht.
Wir haben schon sehr viel mega Krach gemacht heute.
Nein, nicht das Mikro anfassen. Also, und ihr könnt uns leider auf Spotify nicht, aber auf iTunes könnt ihr uns bewerten, weil iTunes. Weil iTunes macht das halt. Also wenn ihr uns da hört, könnt ihr uns gerne eine Sternebewertung da lassen. Yeah. Freuen wir uns. Lesen die auch. Also wir lesen auch die Kommentare.
Wir lesen dazu. Alles, ja.
Ja, und ihr könnt uns schreiben. Ganz viel. Schreibt uns, wenn ihr Bock habt.
Wenn ihr Bock habt.
Ja, auch wenn euch langweilig ist, könnt ihr auch.
Könnt ihr auch schreiben, wenn ihr keinen Bock habt. Könnt ihr immer schreiben.
Ja, genau. So, und jetzt machen wir Feierabend. Jetzt gehen wir zu Steady.
Mhm. So, alles Steadyisten, bitte hinter die.
Ja, genau. Oh, Steady, scheiße. Natürlich, wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns auch unterstützen.
Auf Steady.
Dann gehört ihr nämlich auch zu den Steadyisten.
Ihr könnt ja einen monatlichen Beitrag leisten, wenn ihr das möchtet, damit wir uns vielleicht irgendwann mehr kaufen können als ein Mikro.
Ja, wir sitzen nämlich
wie die Ölgötzen.
Ja, so wie 3 Lemminge, so vor diesem
einen Mikro. Wir schlagen uns dauernd die Köpfe aneinander und es ist heiß und vielleicht.
Das Mikro steht schon wieder näher bei dir als bei mir.
Genau.
Habe kein Problem, weil ich in der Mitte sitze.
Du kannst aber auch laut genug reden.
Ich weiß.
Ja, die Fairy hat ein sehr lautes Organ.
Oh ja.
Wenn sie möchte, ich auch.
Ja.
Eher noch mehr.
Das stimmt, das ist richtig. Also ihr könnt uns bei Steady unterstützen, da gibt es den Easy Mode, den Normal Mode und den Hard Mode Player. Ab 5 Euro geht's los. Und dann kriegt ihr Steady Content.
Ja, und kriegt ihr vielleicht.
Ihr kriegt also noch mehr Gelaber.
Noch mehr Gelaber von uns, genau, gestiftet von Queer Nerdy. Und ihr bekommt auch manchmal lustige
Geschenke,
gestiftet von auch uns.
Und alle Steadyisten kommen jetzt mit mir hinter die Sandkordel.
Ja, genau. Alle Steadyisten dürfen sie jetzt bitte da vorne anstellen. Jeder nur ein Kreuz.
Ja.
Und dann geht's los.
Ihr kriegt auch so einen Stempel auf die Rückhand, damit ihr immer, wenn ihr rausgeht, wieder
rein. Ja, genau. Alles Klärchen. Genau, ihr kriegt ein eigenes Tattoo.
Ja.
Branding oder so.
Das übernehme ich dann.
Das macht Harry dann. Alles
Property of Queer and Nerdy.
Jo. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns übernächste Woche.
Ja, übernächste Woche.
Jo. Bis dahin.
Ciao.